Vom Osten her werde ich deine Nachkommen bringen, und vom Westen werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von ferne her und meine Töchter von den Enden der Erde. Und ich werde euch abgezählt hineinbringen. Und ich werde von euch ausscheiden, die sich empörten und mit mir brachen. Ich werde sie aus dem Land der Fremdherrschaft herausführen, aber in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Es ist eine ungewöhnliche Bibelstelle hier zum Abschluss zum Thema Aliyah. Hesekiel 20 sind die Verse 32 bis 38, dies war der letzte, der Vers 38 daraus. Ich werde euch abgezählt hereinbringen und ich werde von euch ausscheiden, die sich empören und mit mir brachen. Ich werde sie aus dem Land der Fremdherrschaft herausführen, aber in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und dies ist eine der Überschriften für unsere Gebetszeit jetzt. Mich erinnert das sehr stark an die rund 200.000 Juden, russischen Juden, die wir inzwischen in Deutschland haben. Deutschland ist das Einwanderungsland Nummer eins für Juden. Es wandern nach Deutschland mehr Juden ein als in die USA und Israel zusammen. Deutschland hat die stärkste wachsende jüdische Gemeinde weltweit. Ich weiß nicht, ob wir an der Stelle Amen sagen sollen. Gottes Plan ist, dass die Juden nach Israel zurück sollen, ist aber gleichzeitig ein Stück Heilung. Und insofern stimme ich dem Amen zu. Ich denke, Gott zeigt uns, dass er unserem Land nochmal ein Stück Gnade, aber auch eine spezielle Verantwortung gegeben hat. Und zwar eine vielfältige Verantwortung. Und diese Vielfalt dieser Verantwortung möchte ich ein Stück für euch an dieser zugegebenen, provozierenden Bibelstelle aufzeigen. Wir haben, wie gesagt, 200.000 Juden in Deutschland, denen stehen rund 10.000 sogenannte deutsche Juden gegenüber. Etwas Hintergrundinformation, 1989, 1990 gab es in Deutschland rund 30.000 Juden, meistens ursprünglich displaced persons, also Familienhintergründe aus Polen, aus der Ukraine. Urdeutsche Juden waren davon deutlich in der Minderheit. Ralf Giordano wäre so ein Beispiel für so einen richtig deutschen Juden. Wir hatten also 30.000, davon sind etwa 10.000 gestorben, 10.000 sind nach Israel oder in die USA ausgewandert, sodass man heute rechnet, es gibt 10.000 deutsche Juden. Dem stehen offizielle Zahlen 180.000, 190.000 russisch eingewanderte Juden gegenüber. Das buchstabiert sich dann so, dass in Gemeinden, ich habe gerade aus Augsburg so ein Beispiel gekriegt, da habe ich die konkrete Zahl, 2.500 Gemeindemitglieder, 50 Deutsche. Von diesen 190.000 Juden in Deutschland sind nur etwa 92.000 wirklich an Gemeinden angebunden, an jüdische Gemeinden. Der Rest sind säkulare Juden, die in vielen Fällen mit den Gemeinden nichts zu tun haben wollen. Die große Mehrzahl dieser Juden in Deutschland ist noch nie von Deutschen eingeladen worden. Wir haben in Hamburg ein Beispiel gehabt, wo 40 Holocaust-Überlebende aus der Ukraine und aus Belarusland einen Verein gegründet haben. Kein Mensch von uns hat was davon gewusst. Wir haben sie kürzlich über eine katholische Akademie in Hamburg kennengelernt. Kein einziger von diesen, teilweise 8 Jahre in Deutschland, war je von einem Deutschen eingeladen worden. Wir haben vorhin ein Beispiel von Klaus und Gisela Dreier gehört, die in Augsburg eine Familie besucht haben, die jetzt am 1. März ausgewandert ist nach Israel, mit Hilfe auch von Ebenezer. Ihr war der zweite Besuch bei dieser Gemeinde, bei diesen Leuten, die 7 Jahre in Deutschland waren. Wie sollen sie wissen, dass sie nach Israel gehen sollen? Wir haben den Auftrag, tröstet mein Volk, auch wenn sie sich, wie ich es so schön formuliert finde, verflogen haben. Es hat das Bild gegeben, dass über Deutschland eine deutsche Eiche voll Tauben saß und das Gebetsfrage war, wer sind diese Tauben? Das sind die Juden, die sich noch verflogen haben. Noch. Es sei denn, und damit Hesekiel 20, sie sind rebellisch und sie werden nicht nach Israel kommen. Und realistischerweise werden von diesen 200.000 viele auch nicht nach Israel kommen. Das ist höchst unwahrscheinlich. sei denn, es passiert hier wirklich eine große Verfolgung. Dieses ist vielleicht für uns Deutsche im Augenblick das größte Gebetsanliegen. Denn es passieren im Umfeld verschiedene Dinge. Wir haben von Johannes über Antisemitismus gehört, der auch in Deutschland wächst. Wir spüren gleichzeitig bei den deutschen Juden eine Offenheit für Christliches. Harald hat uns an einigen teilhaben lassen. Wir spüren in der gutwilligen deutschen politischen Szene eine Offenheit für das Thema Israel, wie nach meiner Wahrnehmung sie in den letzten 10 Jahren noch nicht da war. Es hat in Berlin eine Veranstaltung stattgefunden, 50 Jahre Yad Vashem, waren 1900 Leute in der deutschen Botschaft. Bundeskanzler hat eine gute Rede abgeliefert. Jedenfalls 3% waren gut. Das andere war diese übliche Standardrede, die können wir alle nachts um 2 im Schlaf. Das Entscheidende war, als er seinen Redetext verlassen hat und gesagt hat, als ich in Yad Vashem war, war ich in dem Kinderhaus. Und ihm kamen fast die Tränen. Und das glaube ich ihm. Sonst hätte er wohl kein Kind adoptiert. Er wurde authentisch. Das war so viel von der Rede, aber das war das Entscheidende. Alles andere forget it. Und wir spüren das an anderen Stellen. Ich frage euch einfach mal, wer weiß, was Kennedy in Berlin gesagt hat? 5 Worte wisst ihr alle noch. Der sagt, ja, tolle Reden gehalten. So, das behalten wir, dieses Authentische. Und so bete ich, dass das, was Köhler in Israel gesagt hat, das Authentische auf Ivrit, dass das hängen bleibt. Das andere ist das allgemeine Politische. Okay, aber es ist humanistisch. Aber das andere ist unsere Person. Und so bete ich für jeden von euch und so bitte ich euch, dass ihr für uns und andere betet, die in diesem Umfeld tätig sind, dass dies Authentische rüberkommt zu den Juden. Unser Wesen, unser Botschaftersein. Nicht unsere ach so schön gelernten Worte. Die sind es nicht. Unser Wesen, unser Sein ist es. Und das macht auch die Fischer aus. Die Fischer, es heißt ja in Hesekiel in Jeremia 16, dass Fischer ausgesendet werden zum Wort Gottes. Ein Fischer, Lutz Howey, er sitzt hier vorne, werden wir nachher aussegnen. Er geht am 7. April für 3 Monate nach Moskau mit Eben Esau, um als Fischer tätig zu sein. Das sind nicht die Worte. Es ist der Geist Gottes, der unser Wesen hindurch, durch unser Wesen hindurchfließt. Die Juden suchen, übrigens andere auch, im Missionsfeld ist das nicht viel anders, suchen das Authentische. Sie wissen, dass sie Lügen gehört haben, solange die Welt fast existiert und alle im Osten sowieso. Der Kommunismus hat das Heil versprochen, danach irgendwelche dies und das oder der Kapitalismus. Und sie wissen die Worte, vergiss sie, steht der Mensch dahinter, steht das Wesen dahinter. Und das ist vielleicht das wichtigste Gebet für jeden Einzelnen, der in diesem ganzen Umfeld ist. Wenn ihr Juden besucht, ich habe vorhin gesagt, dass viele Juden noch nie die Mehrzahl der Juden noch nie eingeladen worden ist von Deutschen. Wenn ihr sie besucht und lasst uns dafür beten, dass ihr solche Gelegenheiten bekommt. Wenn ihr sie besucht, redet sie nicht voll. Das ist meine Gefahr auch. Es geht um das Wesen. Seid, wer ihr seid. Seid authentisch. Bringt die Liebe authentisch rüber. Und das gilt, indem der Heilige Geist durch euch durchfließt. Kerngebetsanliegen also für alle in dieser Arbeit, dass wir wirklich Botschafter an Christi Stadt sind, dass unser Wesen das widerspiegelt. Wir bei Eben Ezer haben ja eine sehr klare Regelung. Es wird nicht missioniert. Wer das offen tut, fliegt im Klartext raus. Zwar deshalb, weil bei den Juden alle Barrieren, alle Warnlampen angeht, wenn es um Mission geht. Ihr tut das alles ja nur, um uns irgendwann zu konvertieren. Christen haben uns noch nie geholfen, einfach so. So, und unser Dienst ist einfach so, bedingungslose Hilfe. Und ich sage unseren Freiwilligen immer, ihr dürft selbstverständlich antworten, wenn ihr gefragt werdet. Wenn ihr nicht gefragt werdet, guckt in den Spiegel, dann wisst ihr, wer schuld ist. Denn die Bibel sagt, ihr seid das Licht, ihr macht sie eifersüchtig. Und wenn ihr es nicht tut, ist klar, wo das Problem liegt. Das gilt für euch ebenso, für mich auch.
Und dabei ein Beispiel aus der Praxis. Einige von euch kennen das Ehepaar Jeromin, die waren hier ja auch schon öfter. Die sind also Juden begegnet, haben sie zu sich nach Hause eingeladen. Und die haben dann gefragt, wieso habt ihr uns eigentlich eingeladen? Und dann haben sie ganz schlicht gesagt, ja, wir als Deutsche, und Gerd ist ja aus der älteren Generation, war noch kleiner Hitlerjunge, wir möchten euch Gutes tun und ihr seid einfach unsere Gäste. Dann sind sie auf die Bibel gekommen, dann haben die gesagt, wir wollen die Bibel lesen. Also wurde Altes Testament beschafft und dann sagten sie, aber ihr habt doch da hinten noch einen Anhang, was steht denn da über uns drin? Und sie waren fast nur an dem Anhang interessiert, was da über sie drin steht. Und so ist dieses Thema ganz ja, ich sag mal, unter der Leitung Gottes so gekommen. Und ihr werdet es auf eure Art erleben. Jeder ganz persönlich. Der Gerd, wie gesagt, war Hitlerjunge. Seine Frau ist die Tochter eines Offiziers. Und Gott schenkt ihnen in ihrem Alter diese wunderbare Aufgabe, Gefäß zu sein für die Liebe Jesu. Und ich sag euch, das Wasser braucht nur ein Glas oder einen Krug, irgendein Gefäß. Aber das Wasser muss frisch sein. Und so wird Gott das mit jeder Begegnung machen. Wenn ihr euch füllen lasst von ihm, dann wird er euch Juden begegnen lassen. Und für uns beide war in letzter Zeit eine Situation, da waren wir unterwegs nach Hof und hatten auf der Autobahn plötzlich Schwierigkeiten mit dem Auto, mussten also sofort runter von der Autobahn eine VW-Werkstatt suchen. Da waren wir so weit ins Land gekommen, da in Hessen, da war überhaupt keine Tankstelle und Autobahn, so eine tolle Umgehungsstraße. Aber unser Auto wurde repariert, das war ein Marder, die hatten das Kabel angefressen. Und wir waren in Richtung Frankfurt, mehr als in Richtung Hof, also Würzburg. Und dann fiel uns ein, da ist ein Altersheim, da wartet ein Ehepaar auf Auswanderung. Und das haben wir auch gefunden. Das ist wunderbar, der Mann war dement, ein jüdischer Arzt, der schon ganz jung eben im Zweiten Weltkrieg operiert hatte. Und er war dement, wie seine Frau sagt. Sie selbst kam aus reichem Hause als Kind und war mit ihrem Kindermädchen, einer Deutschen, deswegen konnte sie überhaupt Deutsch, immer heimlich mit in die Kirche gegangen und sagt, das war so schön, Ostern und Weihnachten, und es fiel ihr alles ein, sie erzählte es uns. Und dann kam der Impuls, ja, wie sollen wir sie trösten? Die Frau war eigentlich getröstet, sind jetzt schon in Israel bei ihren Kindern. Und der Mann, der so dement daneben stand, dem habe ich einfach, und das sage ich jetzt zu euch, ihr habt andere Gaben, aber ich habe ihm einfach das Lied Nachamu Ami gesungen. Und aus diesem gebeugten, teilnahmslosen Mann richtete sich innerlich etwas auf und die Augen kamen wie beim Autofokus, beim Diaprojektor und strahlten. Und er stand gerade und nahm mich fest in den Arm. Und zwei Wochen später geht mein Neffe hin, um die beiden zu besuchen und sagt, der war doch nicht dement, der hat mir die Tür aufgemacht und mir gesagt, dass sie nach Israel gehen. Halleluja. Und ich kann euch sagen, dass solche Dinge haben unsere Freiwilligen draußen im Feld erlebt. Einer hieß Vater Abraham, das kennt ihr vielleicht, aber wir haben es hier jetzt auch erlebt. Deswegen betet darum, dass Gott euch zubereitet, jüdischen Menschen zu begegnen, und habt keine Angst davor. Verkriecht euch nicht im Gebetskämmerlein, sondern öffnet euch, wenn der Herr euch mit ihnen zusammenbringt, er wird euch, der Heilige Geist, auch sagen, was ihr zu tun habt oder nicht zu tun. Und dafür bete ich auch für euch, dass ihr mutig werdet und andere ermutigt.
Die Situation der Alias hat sich verändert. Ihr wisst, dass aufgrund all dessen, was mit Intifada und so weiter zu tun hat, heute nicht mehr die großen Auswanderungswellen sind wie vor 4-5 Jahren. Und daher passt so eine Bibelstelle, ich werde euch abgezählt hereinbringen. Es geht um Einzelne. Und wir wissen, eigentlich ist Gott immer um Einzelne gegangen. Wir lassen uns gerade auch in christlichen Diensten von Statistiken und von Zahlen, auch von Kontoständen manchmal blöffen. Aber es geht Gott in Wirklichkeit um den Einzelnen. Mir hat sehr geholfen ein jüdisches Sprichwort, wer einen Menschen rettet, rettet die Welt. Und wir können uns also frei machen von Sklaverei der Statistik. Ich weiß, dass große Organisationen, wir auch, dieses Problem haben. Betet da ruhig für uns, das können wir wirklich ehrlich gebrauchen, dass wir nicht Sklaven der eigenen Statistiken werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir wie in den letzten Jahren mit einem großen Schiff gefahren sind, und diese Gebetskonferenz ist ja eine mit der Geburtskonferenzen dieses ganzen Thema Schifffahrt, dann ist es schon ein großer Sprung, wenn man sieht, dass plötzlich auf diesen großen 500-Leute-Schiffen nur noch 100, 150 Ausreisende sind. Und die Frage kommt ganz menschlich, sollen wir so weitermachen? Und wenn dann die Situation ansteht, ob ein Vertrag unterschrieben werden soll, ein Neuvertrag, eine Verlängerung oder nicht, sind wir natürlich schnell dabei zu sagen, ja, da beten wir. Aber häufig genug handeln wir aufgrund von rationalen Entscheidungen. Ich bin sehr dankbar, dass so standhafte Kämpfer wie Eliyahu Ben Haim, den viele von euch kennen, übrigens ganz liebe Grüße an euch, ich war vor zweieinhalb Tagen noch bei ihm, dass solche Leute dann den Biss haben, wirklich zu sagen, halt stopp, ihr lieben Manager im Reich Gottes, jetzt kommen erstmal die Beter. Meine Frau ist ja auch so eine Kämpferin, die mich denn beim Schlawiner manchmal nimmt und sagt, jetzt sind wir Beter aber jetzt mal dran. Und die Beter haben wirklich deutlich gehört. Sie haben gehört, dieses, was im Samuel steht, der zweite Samuel, da geht es darum, dass der gute David mal wieder eine Schlacht schlagen soll. Und im 2. Samuel 5, die Verse 22 bis 25, lese ich jetzt nicht vor, da geht es darum, dass er erst dann eingreift, wenn er das Rauschen in den Baka-Bäumen hört. Und wir haben das so interpretiert, wir unterschreiben nur dann, wenn wir wirklich deutlich hören, das Rauschen in den Baka-Bäumen. Und wir haben es nicht gehört. Es ist in einem größeren Dienst schwierig, wenn es Vorstände gibt, Beiräte gibt, 5, 6, 7, 8 Leute, die gemeinsam hören müssen. Ich denke, Gustav Scheller und so Einzeldienste haben es einfacher. Da hört einer und der sagt und okay. Aber so ist die Einheit immer sehr stark geprüft. Ist auch ein Gebetsanliegen für alle größeren internationalen Organisationen, dass so ein Stück Organisation entsteht und diese Art etwas schwieriger wird. Wir haben da auch gemeinsam ein Stück drunter gelitten. Johannes auch weiß, wovon ich rede an der Stelle. Bete dafür, dass wir wirklich das Gottes Reden hören. Jedenfalls in diesem Fall haben wir ganz klar gesagt, wir unterschreiben den Schiffsvertrag nicht weiter, sondern steigen jetzt um auf Fliegen. Das heißt, es wird aus der Ukraine heute ausgeflogen, wie es aus Sibirien und Ähnlichem ohnehin war. Und das Interessante ist, dass es eben aus der Ukraine heute aus fast jeder großen deutschen Stadt Direktflüge nach Israel gibt. 1993 war das nicht der Fall. Heute wird geflogen aus Kiew, Odessa, Simferopol, also von der Krim, und von Dnipropetrovsk aus dem Osten. Alles Direktflüge. Diese Arbeit zu den Flügen, eben hörte ich das schon, hat Exobus im größeren Stil getan und wir arbeiten mit den Resten von Exobus draußen auch zusammen. Das ist also auf der operativen Ebene relativ einfach. Es wird heute also nach Israel geflogen und die Aufgabe der Fischer ist die, weiterhin die Menschen zu ermutigen. Ein kleines Stück klassischer eben EZ-Dienst ist dabei auf der Strecke geblieben, nämlich die dreieinhalb Tage Zeugnis auf dem Schiff zu sein. Das war ein Kern von der Aufgabe von eben EZ. Zurzeit ist dieser Teil leider nicht möglich und es ist für viele von uns schwierig, dass dieser Teil fehlt. Bei mir ist da auch eine gewisse Lücke in meinem Herzen, dass ich sage, schade, dass das so nicht mehr ist. Denn ein Abschiedsabend von 3 Stunden, so gut und intensiv er sein kann, kann so 3,5 Tage nicht so ersetzen. Betet also bitte darum, dass das Zeugnis in diesen Abschiedsabenden vor dem eigentlichen Abflug stark und intensiv und komprimiert ist. Wie gehen wir damit um, dass die Zahlen weniger werden? Wir sagen den Juden, Leute, natürlich habt ihr viele Argumente, warum das alles nicht geht. Israel ist so gefährlich und die Wirtschaftslage und die soziale Lage und. Wir haben heute einiges darüber heute Morgen gehört. Wir sagen ihnen, bereitet euch vor. Glaubt ihr wirklich, dass die putinsche Wirtschaftspolitik die Lösung für euch ist? Das ist eine Seifenblase. Wenn der Dollarkurs unter 30 Dollar ist, platzt der russische Staatshaushalt. Wer das wissen will, weiß das. Der Dollar ist zurzeit der Ölpreis ist bei 42 Dollar. Wir wissen, dass in der Ukraine in dieser ganzen Entwicklung das Wunder passiert ist, auch durch christliches Gebet, dass ein Regierungswechsel stattgefunden hat. Aber es sind Nationalisten ein Stück weit an die Regierung gekommen. Und ukrainische Nationalisten waren historisch gesehen immer eine große Gefahr für Juden. Da ist ein bisschen was, wo Hoffnung drinsteckt, aber auch gleichzeitig Gefahr drinsteckt. Viele setzen die Hoffnung drauf und sagen, wir bleiben erstmal hier. Wir sagen Ihnen heute, bereitet euch wenigstens vor. Seht zu, dass ihr in eure Papiere das Immigrationsvisum für Israel kriegt. Denn der operative Teil des Transportierens ist bei heutiger Flugtechnik und Ähnlichem eigentlich relativ fix. Das Hauptproblem sind die Dokumente. Die Dokumente sind Monate. Und das ist das nächste große, vielleicht überhaupt das entscheidende Gebetsthema für die praktische Abwicklung der Arbeit. Das andere Thema ist, dass die Herzen überhaupt zubereitet werden, dass sie ihre Hoffnung nicht auf wirtschaftlichen Erfolg in der Ukraine oder Sozialsystem in Deutschland setzen, sondern dass sie ihre Hoffnung darauf setzen, nach Israel zu kommen. Wir bereiten sie also vor und sagen, bereitet eure Dokumente vor. Und eine der schönen Dinge ist, dass hier christliche Dienste im Osten zusammenarbeiten. Es gibt einen finnischen Spezialdienst, der sich darauf spezialisiert hat, Dokumente aus Archiven so zu beglaubigen, dass die israelischen Konsuln diese Dokumente annehmen. Normalerweise braucht der Konsul das Original und das Archiv rückt das Original nicht raus und der Konsul geht nicht ins Archiv. Also nochmal langsam. Der Konsul will ein Original haben, das Archiv gibt das Original nicht raus, aber der Konsul geht nicht ins Archiv. Ergebnis, nichts bewegt sich. Hat sich alles blockiert. Und in diese Sache, in diese praktische Blockade, sind Christen aus Finnland hineingekommen, die von beiden Seiten das Vertrauen haben und diese Blockade durchbrechen können. So buchstabiert sich aus meiner Sicht, wenn wir etwas zerbrechen, das auch in der Realität da ist. Aber wir Beter oder ihr Beter, wir sind gerufen, dieses Tor offen zu halten, dass weiterhin dieses Vertrauen da ist, dass das läuft. Betet also für dieses Thema Dokumente. Esra heißt dieser Dienst, dieser finnische Dienst. Esra sorgt für Dokumente. Und so kommt diese Einheit ganz praktisch zustande und Alia wird immer ein Dienst von Einheit verschiedener Gruppen sein. Ich glaube nicht daran, dass ein Dienst diesen kompletten Auftrag hat.
Und für diese Situation der Konsuln, da können wir nehmen den Psalm 14. Da heißt der letzte Vers, O käme doch aus Zion die Rettung für Israel. Wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Und ich würde vorschlagen, zu diesem Thema stehen wir auf und proklamieren diesen Satz, dass wir das gleich beten und nicht vergessen, das ist ein Dauerthema schon gewesen die ganzen Jahre und wird es auch sicher bleiben, dass wir für solche Konsuln beten, die aus Israel kommen, die den Geist Zions haben und nicht den Geist Griechenlands. Es gibt genug Juden, die Juden sind, aber nur deswegen haben sie nicht unbedingt den Geist der Söhne Zions. Ich spreche es nochmal vor. O käme doch aus Zion die Rettung für Israel. O käme doch aus Zion die Rettung für Israel. Wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. O käme doch aus Zion die Rettung für Israel. O käme doch aus Zion die Rettung für Israel. Wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Wenn der Herr die Gefangenschaft des Volkes wendet, wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Und ein letztes Mal. O käme doch aus Zion die Rettung für Israel. Wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Halleluja.
Amen. Ein weiteres großes Thema ist das ganze Thema praktische Trösten. Liebe in Aktion oder humanitäre Hilfe. Bei uns heißt es Liebe in Aktion. Es gibt sehr treue Menschen, die Kleidung sammeln, Kleidung packen. Vielleicht stehen alle, die mit humanitärer Hilfe bei eben EZA zu tun haben. Ich sehe euch beiden Wagners, sehe ich da hinten gerade euch auf. Vielleicht steht ihr einfach mal auf, dass ihr seht, wer daran beteiligt ist an humanitärer Hilfe. Und jeder einzelne dieser Transporte ist immer wieder ein Kampf. Und zwar zum Teil, und das ist ein Gebetsanliegen, ein Kampf, weil wir mit ganz verschiedenen Vorstellungen an die Arbeit herangehen. Ein normaler Zöllner in Kiew oder in Moskau denkt in Hauptstraßen, er denkt an Werbesendungen, er denkt in dem, was in Geschäften ausgestellt ist, an Bosskleidung, an gute westliche Kleidung. Er denkt an hübsch angezogene Frauen, diese üblichen Reklamedinge und ähnliches. Er denkt in dem, was in den Hauptzentren dieser Städte heute da ist, nämlich ein westliches Leben. Wenn wir an humanitäre Hilfe denken, fallen uns häufig Waisenhäuser ein, wo ganz egal was alles gebraucht wird. Uns fallen Drogenarbeiten ein, die überhaupt keine Matratzen haben. Uns fallen Kinderarbeiten ein, Straßenkinderarbeiten, wo es um ganz einfaches Essen geht. Und wir reden über völlig verschiedene Dinge. Wenn wir mit gebrauchten Bundeswehrmatratzen als ein Beispiel kommen zu Zöllnern, schmeißen die uns dreikantig raus, weil das nicht sauber desinfiziert ist aus ihrer Sicht und so weiter und so weiter. Sie wollen neue Sachen haben. Sie interessiert nicht, was mit den Drogenleuten los ist. Es ist kein Thema und wir kommen nicht zusammen. Dies ist ein permanenter Kampf im Augenblick. Ich habe keine menschliche Lösung. Wir haben bisher alle Transporte mit viel hin und her häufig, manchmal auch ganz glatt, durchgekriegt. Aber diese unterschiedliche Welt, über die wir reden, auch die unterschiedliche jüdische Welt, macht dieses ganze Thema wirklich schwierig. Der Osten ist nicht mehr der Bedürftige, es ist nicht mehr der Osten, der sich bewusst ist, dass er bedürftig ist, wie 1993. Heute geht man von Wirtschaftswachstum auf und man will Neues haben. Und all das, was wir mit viel Mühe, mit Kleidung, Secondhand-Kleidung machen, wird zunehmend schwieriger. Aber der Bedarf, da wo wirklich der Bedarf ist, ist genauso schreiend wie vor 10 Jahren. Nur die Verwaltungen sehen es nicht mehr und wollen es nicht mehr sehen. Ein Gebetsanliegen ist, dass diese Blockade aufgebrochen wird und dass weiter diese Hilfe fließen kann und nicht abgeblockt wird, weil man erwartet, im Westen wachsen die Euro auf den Bäumen und die können alles neu kaufen. Also betet für die. Es ist zunehmend frustrierender für Helmut und Christine und für andere, die in der humanitären Hilfe beteiligt sind, sowohl hier als auch im Osten diese Probleme zu sehen, übrigens auch bei anderen Diensten. Das ist kein spezifisch eben EZA-Gebetsanliegen. Das gilt für die Dienste der deutschen Spätaussiedler genauso. Die größten deutschen Hilfsdienste sind Spätaussiedlerdienste, die teilweise mit 2-3 Lkw pro Woche rüberfahren. Und mehr oder weniger große Schwierigkeiten haben. Also das Gebetsanliegen, dass wir praktisch weiter die Juden trösten können, dass diese Dinge dazu führen, dass sie erstens getröstet werden und dass sie Vertrauen haben, dass die Christen ihnen wirklich helfen. Dies ist das Umfeld, das Spektrum dessen, was ich euch an Gebetsanliegen vorlegen möchte. Die Entwicklung ist im Augenblick aus meiner Sicht die, dass im Osten weiterhin sehr viele Menschen sich vorbereiten, Aliyah zu machen. Ich sage das mal Richtung Deutschland, sind im Moment 25.000 deutsche Visa im Osten für Juden ausgegeben. Die können also morgen früh kommen. Es sind 32.000 Visa-Anträge in Kiew und Moskau bei den deutschen Botschaften. Erfahrungsgemäß gehen davon 80% durch. Also mit anderen Worten 26.000, 27.000 gehen noch durch. Wir können noch rund 50.000 Juden als Kontingenzflüchtlinge in den nächsten 1,5 Jahren hier nach Deutschland erwarten. Danach, nach den neuen Gesetzen, werden die Juden nicht mehr wie Flüchtlinge behandelt. Ich wurde vorhin schon von jemandem gefragt, ich persönlich bin glücklich über dieses Gesetz. Es trifft einen Nerv der Israelis, dass die Deutschen heute sagen, ihr dürft als jüdische Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Die Israelis sagen, Moment, Flüchtlinge gehören bitte schön nach Israel. Wenn sie keine Flüchtlinge sind, dann behandelt sie auch nicht so, sondern behandelt sie wie normale Auswanderer. Aber gebt ihnen nicht noch so viel Sozialprivilegien, dass wir mit unserem israelischen Sozialstaat gegen euch reiche Deutsche nicht gegen ankommen. Ihr kauft wieder die Juden. Das ist so etwas die böse Variante. Man kann auch eine etwas liebere Variante nehmen, dass wir nämlich versuchen, möglichst viel Hilfe zu geben und dazwischen liegt sicher die Wahrheit. Unsere Mitarbeiter im Osten sind frustriert über das deutsche Sozialsystem, weil sie sagen, wir können mit Bibelstellen und mit all dem die Juden nicht überzeugen, nach Israel zu gehen. Sie wollen nach Deutschland. Und insofern ist das ein Gebet, wo wir als Deutsche übrigens auch für Chili eintreten müssen. Wir hatten Chili schon die Tage mehrfach als Gebetsanliegen. Hier ist es wichtig, dass er den richtigen Weg findet. Es ist ja nicht im Zuwanderungsgesetz drin, weil man die Bundestagsdebatte zu diesem Thema taktisch, denke ich, richtig vermeiden wollte, weil man sonst eine riesen öffentliche Diskussion lostritt. Es wird auf dem Verordnungswege gelöst. Aber es ist im Moment in einer sehr emotionalen politischen Diskussion drin. Also betet dafür, dass wir Deutschen einerseits offen bleiben, die Juden zu empfangen. Wir sollten nie wieder Juden zurückweisen. Aber wir wissen, dass sie geistlich weiter nach Israel gehen sollen.
Gut, und ich denke, dass wir jetzt so, wie wir sitzen, in Gruppen miteinander beten. Ja, dass wir gleichzeitig beten. Und nehmt euch ein Thema vor und betet miteinander. Denn wenn es ans Mikrofon geht, geht so viel Zeit verloren. Und wir brauchen ja nicht gegenseitig zu hören. Wir wissen ja, wofür wir beten. Ja, tut euch zusammen in den Gruppen. Und dann nachher bitten wir Lutz nach oben, um ihn auszusegnen für seinen Dienst. Ich gebe euch nochmal eine Bibelstelle mit, durch die alle Freiwilligen gehen und auch wir selber, auch ihr. Der Johannes der Täufer sagte, bringt nun der Buße würdige Früchte. Und wir kommen ja alle aus der Fürbitte, alle aus dem, auch aus der Bußbewegung, dass wir uns beugen vor dem Volk der Juden. Und er sagt, dass Jesus kommt und uns mit heiligem Geist und Feuer tauft. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und bei diesem ganzen Prozess der Elia haben wir mit diesem zu tun, dass Gott jeden von uns reinigt und uns wirklich sehr tief runterbringt, um zu wissen, sind wir wirklich in dieser Elia berufen, mitzumachen und dafür zu beten. Und alle von uns sind durch so ein Feuer gegangen und betet dafür, dass wir das durchhalten. Es ist ein ziemlich schweres Amt, würde ich sagen, dieses, wir spüren es einfach, dass es dem Herrn heilig ist, wenn er sein Volk sammelt. Ein ungereinigtes Volk. Ja. Und jetzt gehen wir ins Gebet. Herr, ich danke dir für alle, die hier sind, und segne diese Gruppen, die dein Heiliger Geist jetzt so zusammengefügt hat. Und wir öffnen uns, dass wir deine Gedanken empfangen. Du sagst immer wieder, durch Umkehr und Stille sein würdet ihr weiterkommen, und wir empfangen von dir. Vergib uns, wo wir zu schnell was tun wollen. Komm, Heiliger Geist, wir bitten dich, den wir anrufen durch dich, Jesus. Du hast ihn uns hinterlassen, diesen Tröster, diesen Lehrer, diesen Erinnerer. Komm, Heiliger Geist, und lass uns beten in deinen Wegen für deine Sammlung des Volkes Israel, Jesus. Amen.
Hast. Ich danke dir für die vielen, die gegangen sind, und einige davon sind auch hier, und wir danken dir, dass jetzt ein Zivi noch draußen ist, Vater, dass junge Menschen rausgegangen sind, und ich danke dir, dass das wirklich durch die Generationen geht. Ich danke dir für Lutz, der jetzt sein Haus und all das Bequeme und Gute, was hier ist, dass er es zurücklässt und zum dritten Mal rausgeht als Fischer. Vater, ich danke dir, dass er bereit ist, jetzt in den Großraum Moskau zu gehen und deinem Volk zu sagen, euer Gott ruft euch nach Hause. Ich danke dir auch, dass du einen Deutschen berufst, mit dabei zu sein, sie zu rufen, ihnen die wirklich wahre Botschaft zu geben, sie darauf hinzuweisen, dass es diesmal wirklich nach Israel geht. Nicht irgendwelche Deportationen in Todeslager. Vater, ich danke dir, dass du auch Deutsche verwendest, jetzt diesen Dienst zu tun. Ich danke dir für Lutz.
Und Herr, wir beten, dass du vor ihm hergehst, als wenn er dort unterwegs ist, in Russland. Herr, dass du ihm die Türen öffnest. Herr, dort, wo er es nicht erwartet, an irgendwo den, vor allem an den unmöglichen Stellen, Herr, wo keiner erwartet, dass jemals ein Fischer hinkommen wird. Herr, beten wir, dass du ihm die Türen aufmachst. Herr, und salbe du ihn mit den richtigen Worten, Herr, mit den Worten, die die Menschen, die Herzen der Menschen erreichen, die Herzen der Juden. Und Herr, wir beten, dass der Fang, den er nach Hause, nach Israel ziehen wird, dass der Fang groß sein wird. Halleluja.
Und du hast deinen Jüngern die Füße gewaschen. Und wir sagen, wie lieblich sind die Füße derer, die gute Botschaft bringen. Dein Fuß soll nicht gegen einen Stein stoßen. Du sollst in den vorbereiteten Wegen des Herrn gehen. Und die Freude soll groß sein. Und das, was zum Bösen gedacht war, auch von den Deutschen im Raum Moskau, der Herr wird es zum Guten wenden. Denn Jesus hat vergeben durch sein kostbares Blut. Wir segnen dich, dass deine Füße in den vorbereiteten Wegen des Herrn gehen, um die Botschaft des Trostes zu denen zu bringen, die niemals Trost erwartet haben. Und wir lösen die Tränen bei dir und bei den anderen, die Tränen der Heilung. Gottes Gnade heile dich und heile die anderen. Und bringe diesen Shalom, diesen König des Friedens, Jeshua, ihnen nahe, bis er sich ihnen offenbart. Danke, Vater, dass wir Lutz hier von hier aus aussenden dürfen. Danke.
Ich möchte nur sagen, ich sehe die ganze Zeit, während wir für dich beten, eine Taube, eine schwirrende Taube, die in der Luft steht. Eine schwirrende Taube, die in der Luft steht. Und ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Ich kann nicht genau sagen, was der Herr da vorbereitet hat. Aber ich möchte dir nur sagen, und ich glaube, ich kann das mit Gottes Autorität sagen, achte auf das Schwirren der Taube. Achte auf das Schwirren der Taube. Achte auf das Schwirren der Taube. Wir wissen, die Taube ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und so segnen und senden wir dich und befehlen dich der Führung des Heiligen Geistes an. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte bleibt noch einen kurzen Moment stehen. Ich habe noch ein Anliegen, das ich kurz hineinbringen möchte. Ich möchte Markus bitten, nach vorne zu kommen. Die meisten von euch, auf jeden Fall die, die hier schon öfters waren, die kennen Heinz-Jürgen Heusen und seine Frau Dorothea. Heinz-Jürgen ist der tratige junge 60-Jährige, der hier so ausgezeichnet übersetzt hat in den vergangenen Jahren. Und es gibt zwei Gründe, warum er dieses Jahr nicht unter uns ist. Der eine Grund ist der, dass er mit einem Leitungsteam zusammen am kommenden Donnerstag nach Israel fliegen soll, mit knapp 50 Betern, die sich in Israel mit Eliyahu Ben-Haim und mit Hannah zusammentun und eine 11-tägige Gebetstour durch Israel machen. Und sie gehen im Geist und in der Salbung und in der Bevollmächtigung dieser Konferenz, ja. Und es passt perfekt zusammen, ja. Ist auch mit ein Grund, warum Eliyahu nicht jetzt vom Herrn hierher abgesondert worden ist. Die bereiten sich vor auf diese Reise. Eliyahu und Hannah betreuen oder leiten von messianischer Seite die ganze Tour. Und es ist eine wunderbare Sache. Und es liegt ein großer Segen auf dieser ganzen Geschichte. Auch was wir hier im Team in Deutschland erleben, wie sich das gefunden hat, gesammelt hat, formiert hat. Und wie gesagt, fast ein Bus voll. Mit nichts anderem im Herzen als der Bereitschaft, nach Israel zu fahren, an die heißen Orte hinzugehen und dort vor Ort zu beten. Eine wunderbare Sache. Und ein Aspekt dieser Gruppe ist, dass da auch, wie wir es gestern Nachmittag schon gehört haben, dass die Generationen da auch, geistliche und auch physische Generationen, in einem Zusammenspiel von Elterngeneration und Nachfolgegeneration hier tätig sind. Dahinter steckt ein starkes prophetisches Bild, das brauche ich jetzt nicht zu erzählen. Und das ist der Grund, warum Dorothea und Heinz-Jürgen nicht hierher sind. Der erste Grund. Es hat sich aber inzwischen noch ein zweiter Grund hinzugesellt und der ist nicht so schön. Es sind beide sehr krank geworden. Und insbesondere bei Heinz-Jürgen ist der Zustand so ernst, dass die Gefahr groß ist, er kann nicht am Donnerstag nach Israel fliegen. Und ich denke, wir sollten uns eins machen und für Dorothea, für Heinz-Jürgen insbesondere beten, dass der Herr hier ein Wunder tut, eine Heilung schenkt, und sie freisetzt. Das ist eine geistliche Attacke. Er sagt, so eine Krankheit hat er seit vielen Jahren nicht mehr erlebt, wenn überhaupt schon mal. Ja? Und das ist eine Attacke und da will ihn jemand lahmlegen und der Herr hat was dagegen und wir haben was dagegen. Und wir stellen uns gegen denjenigen, der ihn lahmlegen möchte, in Jesu Namen. Amen. Und wir schließen ein in dieses Gebet auch Eliyahu. Eliyahu ist auch gesundheitlich attackiert. Das hat uns Hinrich ganz frisch erzählt. Also er ist auch in einer Anfechtungssituation gesundheitlicher Art und wir schließen ihn mit ein in dieses Gebet. Und ich möchte darum bitten, dass wir das Shofar mit einsetzen und dass wir einfach unsere Stimmen zum Herrn erheben und den Herrn anrufen, dass er hier einen mächtigen Sieg schenkt und dass das, was der Feind zum Bösen gedacht hat, sich zum Guten wendet und der Herr verherrlicht wird in dieser Situation. Und Herr Jesus, so kommen wir zu dir in deinem wunderbaren Namen. Wir kommen zu dir in Erinnerung an deinen Sieg am Kreuz. Wir kommen zu dir als derjenige, der sich hat schlagen lassen, der sich hat Striemen schlagen lassen, damit wir durch deine Striemen Heilung erfahren in deinem wunderbaren Namen. Und wir rufen deinen Sieg aus über Eliyahu und wir rufen deinen Sieg aus über Heinz-Jürgen und wir rufen deinen Sieg aus über Dorothea und sagen, seid geheilt in dem Namen Jesu. Seid geheilt in dem mächtigen Namen Jesu. Seid geheilt in dem mächtigen Namen Jesu. Und wir zerbrechen jede Krankheitsmacht. Wir zerbrechen jeden Pfeil des Bösen. Wir zerbrechen jede Attacke des Feindes, die gegen sie gerichtet ist, in Jesu Namen. Und wir rufen gemeinsam aus den Namen Jesus über den dreien. Lasst uns dreimal laut und kräftig zusammenrufen den Namen Jesus. Jesus! 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 Halleluja! Wir geben dir die Ehre, denn du hast einen mächtigen Sieg vorbereitet und dein Name wird verherrlicht werden. Amen!
Amen!
Und ich möchte Markus nach vorne bitten, wir segnen ihn und ihn stellvertretend für das Leitungsteam und für die ganze Gruppe und wollen einfach ein Wort der Sendung aussprechen in diesen Dienst als Deutsche am jüdischen Volk in dieser kritischen Zeit. Und Herr Jesus, wir danken dir für Markus, der Teil des Leitungsteams ist. Wir danken dir für das ganze Leitungsteam, das du berufen, zusammengestellt und freigesetzt hast für diesen Auftrag. Und wir stellen ihn, wir stellen das Team und wir stellen die gesamte Reisegruppe unter den Schutz des Blutes des Lammes, unter den Schutz des Blutes Jesu, unter die Vorzeichen deines Sieges, Herr Jesus. Und wir rufen aus den Schutz deines Blutes, wir rufen aus die Unterstützung deiner Engel, wir rufen aus die Macht des Herrn Zebaoth über dem Leitungsteam. Wir schließen Eliyahu und Hannah mit ein. Und über der ganzen Gebetstruppe. Und sagen, sie sollen gehen in einer mächtigen geistlichen Militanz. Sie sollen gehen in einer großen Einheit. Sie sollen gehen mit einem brennenden Herzen der Liebe. Und sie sollen gehen unter der Leitung des sanftmütigen Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, lass dem Herrn die Ehre geben. Er ist gut. Danke, Jesus. An dieser Stelle möchte ich mich persönlich von euch verabschieden. Dadurch, dass ich am Montag nach Genf fliege, werde ich heute Abend schon heimfahren, damit der Familie wenigstens noch einen Tag was von mir hat und ich von ihr habe. Ich bitte um Verständnis darum und ich danke für die gute Gemeinschaft miteinander. Amen. Und so wünsche ich euch allen den Segen des Herrn. Freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr spätestens, vielleicht schon vorher in Nürnberg oder wo auch immer. Ja. Freue mich auf ein Wiedersehen, bin sehr glücklich über diese gemeinsame Zeit und erwarte Großes vom Herrn. Der Herr segne euch.
Jetzt beten wir auch nochmal für Harald. Vielleicht kommen nochmal von euch zwei, drei Männer, vier Männer, zwei auf jeder Seite, ihm die Arme hochzuhalten. Kommt hier vorne, ihr seid eine starke Truppe, kommt mal mit. War schon bei Moses und Aaron, war das schon.